Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts KI Hands-On. Und heute haben wir mal ein wirklich brandaktuelles Thema mitgebracht. Der Titel der Folge ist nämlich der Fable 5 Schock und der deutsche Mittelstand. Endet das Spiel oder ändern sich lediglich die Regeln? Das ist das, was wir heute diskutieren möchten, zusammen mit Arthur und Nils. Cool, dass ihr dabei seid.
Hi, hallo zusammen.
Genau, da der Fable 5 Schock, wie wir ihn hier ein bisschen provokant im Titel bezeichnen, der vielleicht leiseste Schock war der letzten Jahre und vielleicht gar nicht alle alles mitbekommen haben, wir legen mal los, dass wir das nochmal so ein bisschen die Fakten einordnen. Was ist denn das? Was meinen wir denn mit dem Fable 5 Schock? Was ist eigentlich passiert und worum geht es hier überhaupt? Also, was ist passiert? Anthropic hat bereits vor einiger Zeit ein neues Modell, eine neue Modellfamilie angekündigt namens Mythos und hat dann aber gleich mitgegeben und es auch sehr proaktiv vermarktet, dieses Modell, das releasen wir nicht. Das ist zu gefährlich für die Menschheit. Und zwar nicht, weil es jetzt irgendwie ein Roboter ist, der uns alle bedroht, sondern weil das Mythos-Modell, sagt Anthropic, unfassbar gut ist darin, Sicherheitslücken in Computercode zu entdecken. Und zwar so gut, dass der ganz, ganz viele Day-Zero-Lücken, heißt es, glaube ich, erkennen würde in öffentlich verwendeten Systemen. Ja, und die IT-Infrastruktur der Menschheit stände plötzlich auf dem Spiel. Deswegen haben die gesagt, das veröffentlichen wir nicht. Ja, das ist nur zu gefährlich. Und dann kam am 9. Juni, also erst vor einigen Tagen, kam plötzlich für mich, ich weiß nicht, wie ihr es erlebt habt, für mich war es ganz plötzlich, kam, hier ist ein neues Modell von Anthropic namens Fable 5. Was ist Fable 5? Fable 5 ist ein abgewandeltes Modell aus der Mythos-Familie. Es hat also genau die Fähigkeiten von Mythos. Anthropic hat aber eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen davor geschaltet. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind das? Das Modell erkennt, wenn jemand nach Sicherheitslücken fragt, zum Beispiel, oder alles, was der kritisch einstuft. Wenn das passiert, dann routet Anthropic diese Prompts nicht an Fable 5, der das könnte, sondern er routet das an das nicht ganz so starke Opus 4.8. Ja, um so diese Sicherheitslücken nicht entstehen zu lassen. Wir werden sicher gleich drüber sprechen. Wir haben es ja verwendet. Wie ist denn dieses Modell Fable 5 eigentlich? Ich habe mich gleich drauf gestürzt. Wir können gleich uns da ein bisschen drüber austauschen. Das war jedenfalls für mich erstmal stark. Jetzt haben wir ein komplett neues, nicht nur ein neues Modell, sondern eine neue Modellfamilie, die so richtig mächtig ist. Und dann, 3 Tage später, am 12. Juni über Nacht, kam der Fable 5 Schock. Die Anthropic hat dieses komplette Modell für alle Nutzer weltweit abgeschaltet. Und der Grund, warum die das gemacht haben, ist, dass die Trump-Regierung gesagt hat, aufgrund Bestimmungen zur Exportkontrolle darf dieses sehr, sehr starke, mächtige Modell, weil es kritische Infrastruktur ist, ausschließlich an US-Bürger ausgespielt werden. Nicht US-Bürger dürfen dieses Modell nicht verwenden. Anthropic hat daraufhin gesagt, das können wir nicht kontrollieren, das können wir nicht sicherstellen. Deswegen schalten wir das Modell global ab. Und heute, knapp 12 Tage später, ist dieses Modell nicht wieder online gegangen. Ja, also über Nacht hat per politischer Entscheidung einer Regierung, in dem Fall der US-Regierung, ist ein komplettes Modell über Nacht abgeschaltet worden. Und zwar eins der mächtigsten Modelle, was überhaupt auf dem Markt ist. Warum ist das jetzt ein Schock? Warum ist das so wichtig? Der Punkt ist, das verschiebt die Diskussion von, was ist denn ein besonders starkes Modell, hin zu, das ist kritische Infrastruktur, wo wird das denn gehostet? Kann ich mich darauf verlassen, dass das Modell, was ich heute für meine kritischen Geschäftsprozesse nutze, morgen noch da ist? Ja, das ist genau das, was passiert ist. Und so wurde es auch in Europa von europäischen Regierungen, sowieso weltweit, behandelt. Außerdem wurde es auch in der Presse überwiegend so rezipiert. Ja, also die AP hat zum Beispiel gesagt, es ist ein historischer Eingriff in den Zugang von Frontier-KI-Modellen. Ja, da ist wirklich was passiert. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und das wurde aber in meiner Wahrnehmung nicht ganz so groß diskutiert in einer breiten Öffentlichkeit, wie ich eigentlich denke, dass dieses Thema es verdient gehabt hätte. Denn es gibt hier massenhafte juristische und politische Folgen, um die es hier geht, und vor allem auch wirtschaftliche Folgen und geopolitische Folgen. Und genau über die wollen wir heute sprechen. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Erstens, was ist eigentlich Fable 5? Habt ihr es benutzt? Was passiert damit? Zweitens, vielleicht versuchen, das so ein kleines bisschen geopolitisch einzuordnen in seiner Bedeutung. Dann zu schauen, was bedeutet das nicht für irgendwen, sondern für den deutschen Mittelstand, der KI einsetzen möchte, vielleicht mitten in der KI-Transformation ist. Und welche Maßnahmen gibt es, um das vielleicht abzufangen? Also endet das Spiel oder ändern sich nur die Regeln? Aber ich würde mal loslegen mit der Frage, habt ihr das denn verwendet, Fable 5? Man hatte ja nur 3 Tage Zeit, habt ihr Erfahrungen damit sammeln können?
Ja, ja, ich schon. Aber erstmal, bevor wir darauf eingehen, wird das ja, glaube ich, heute schon eine politische Folge. Ja, also eigentlich sind wir ja hier in einem anderen Metier unterwegs, eigentlich sind wir gar nicht so politisch, aber ich habe schon gemerkt, während du gesprochen hast, dass es in mir anfängt zu brodeln und dass ich am liebsten hier schon reingeschrien hätte, was sich alles politisch ändern muss, warum wir so viele Sachen mit uns machen lassen und nicht in der Lage sind, irgendwie dagegen was zu tun als Europäer. Also ich kann für heute nicht versprechen, dass ich in meinem normalen Umgangston unterwegs sein werde, sondern in mir brodelt so das eine oder andere, was ich heute loswerden möchte. Das kurz als Vorgeplänkel. Und ich entschuldige mich jetzt schon, obwohl nö, mach ich nicht. So, Fable 5. Ja, ich habe es genutzt. Sebastian, vielen Dank für die gute Vorlage. Es kam ja raus, so wirklich so aus dem Nichts. So, man kannte so ein paar Stunden vorher, zumindest war es bei mir so, das Fable 5 kommt jetzt demnächst raus und auf einmal zack, war's dran. Und ich habe es direkt probiert und ich habe tatsächlich gemerkt, dass einige Sachen cooler waren, aber jetzt gar nicht so auf einem hohen Niveau. Also ich code damit ja nicht, anders als du zum Beispiel, sondern ich mache ja mehr, ich sag mal, Recherche, Texte, so als Sparringpartner nutze ich Claude ganz gerne und da habe ich schon die Unterschiede zwischen Sonnet und Opus gemerkt und bei Fable 5 war das noch ein bisschen besser, aber auch nur ein bisschen besser. Was ich aber ganz schnell gemerkt habe, ist, dass ich auf einmal, und ich habe glaube ich den großen Max-Plan, relativ schnell das, hey, dein Nutzungslimit ist erschöpft für jetzt, bekommen habe. Also ja, es ist ein bisschen besser gewesen. Vielleicht aber auch nur, weil ich wusste, dass es jetzt Fable 5 ist und ich ja das auch gerne möchte, dass das besser ist. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Verdoppelung wie der Preis. Ja, also der Preis hat sich ja verdoppelt pro Token. Die Ergebnisse haben sich in meinem Kontext nicht verdoppelt. Und ich glaube, ich hatte das dir danach direkt auch mal so erzählt, so, ja, das ist nett, das ist cool. Aber war für mich jetzt keine bahnbrechende Neuerung. Wahrscheinlich einfach, weil ich so ein Noob-User bin und das nur für so Sachen nutze, wofür Fable 5 vielleicht gar nicht ausgelegt ist. Aber das war so mein, mein Nutzungsmoment, sagen wir es mal so.
Ja, also muss ich auch, ich habe es auch verwendet als, wie du einerseits, ich sag mal, als Business-Nutzer, ja, für Texterstellung, für Brainstorming, für Konzepterstellung, ja, da war das gut. So, also mindestens so gut wie Opus, aber jetzt nicht wesentlich besser. Ich habe es aber auch verwendet, um zu coden. Ich habe ein größeres Tool-Vibe gecodet für uns intern, noch mit Opus 4.8. Das hat ziemlich gut funktioniert und dann kam Fable 5 und ich habe direkt den Code-Review machen lassen und Verbesserungen vorschlagen und Probleme lösen lassen. Das war eine Offenbarung. Das hat mich echt umgehauen. Also das ist, glaube ich, der echte Einsatzbereich dieses Modells. Das war echt nochmal mehrere Ligen drüber aus meiner Sicht. Das hat mich wirklich umgehauen. Das war meine Nutzungen, als ich weitermachen wollte, war es weg. Aber Nils, was hast du denn damit erlebt? Hast du es benutzt?
Ja, ja. Ihr wart schneller als ich. Ich kam nicht in den Genuss, das wirklich auf Herz und Nieren zu testen. Ich war zu langsam. Also ich habe wirklich Kleinkram, sagen wir mal, getestet. Ich denke, das, was du auch gerade beschrieben hast, Arthur, ist das, was wir eigentlich schon bei dem Sprung von Sonnet auf Opus gemerkt haben. man merkt natürlich immer stärker die Bottlenecks im Hintergrund. Das heißt, die Token-Usage wird ein riesiges Thema und das ist exponentiell. Auch wenn man, und ich denke genau da, man hat ähnlich wie jetzt, wenn du sagst, beim Vibe-Coding habe ich es gemerkt und das war bei Opus auch. Da war wirklich in gewissen Bereichen ein Quantensprung da. Aber wenn man, also wer da schon Claude benutzt hat, da war das ähnlich. Also Sonnet konnte ich wirklich über Stunden laufen lassen und auch wirklich mit schwierigeren Aufgaben. Der Wechsel auf Opus, da war plötzlich der Pro-Plan eigentlich abgeschrieben. Ja, also dieses, was davor noch völlig ausreichend war für, ich weiß nicht, 20, 30 Euro im Monat, das war für 2 Stunden maximal, ja, je nach Aufgabe manchmal 1 Stunde und dann waren die Token wegradiert. Und im Grunde sehen wir das Ganze auf einem anderen Level jetzt mit dem Fable-Modell. Von dem her, ich denke auch, weil ihr das vorher angesprochen habt, politisch. Ich glaube, was immer mehr zutage tritt, und das ist das Thema, warum meiner Ansicht nach das auch nicht so in die Breite getragen wird, medial, politisch und so weiter. Es wird immer offensichtlicher, warum speziell natürlich die 2 Großmächte, USA und China, da wirklich ein Rennen, also wirklich dieses KI-Race, von denen man oftmals so lapidar spricht, das ist ein Rennen, wirklich, sagen wir mal, das letzte Rennen. Wir merken, und das ist in allen Bereichen, ob das die Fortentwicklung ist von Fähigkeiten, ob das die Token-Nutzung ist. Wir sind auf der Straße Richtung ASI, AGI, wie immer man das nennt. Und ab jetzt wird es exponentiell. Und das kennen wir so nicht. Das kennen wir nicht aus der Softwarelandschaft von früher, weil das war trotzdem in irgendeiner Form inkrementell zu bewerten. Und wir sehen genau das, also deswegen auch diese, ich meine, wir sehen es jetzt in verschiedenen Kriegsszenarien, in verschiedenen geopolitischen Spannungen. Im Kern steckt da immer Energie dahinter, aber nicht, weil es nur um Öl geht, das sehen wir jetzt mit dem Iran ganz schön, sondern es geht eigentlich um Energie für die Hyperscaler, für entsprechend die ganze Infrastruktur hinter der KI. Ja, und man hat wirklich die Not zu sagen, ich lasse meinen Vorteil, meinen Vorsprung, den darf ich nicht loslassen. Und das endet natürlich dann auch in solchen Sanktionen. Ich meine, du hast es vorher angesprochen, Sebastian. Das ist ein Novum in der Geschichte, weil Exportkontrollen gab es bislang nur auf physische Produkte. Für Software war das vorher noch nie der Fall.
Also lass uns da doch direkt weitermachen. Lass uns das mal versuchen, mit dem, worin wir Einblick haben, das ein bisschen geopolitisch einzuordnen. Und warum ist das so ein massiver Einschnitt? Du hast schon angefangen und ich fand deine These gerade sehr stark. KI als das letzte Rennen der Großmächte sozusagen. Das fand ich sehr stark. Lass uns doch da mal dabei bleiben. Wie ist da deine Einschätzung, Arthur? Wie stehst du dazu? Was glaubst du, warum es ein Vorher und ein Nachher gibt?
Ich greife mal quasi das auf, was Nils gerade gesagt hat, diese Ausfuhrkontrollen. Also das ist das, was ich mir als erstes gedacht habe. Ich sage, das ist doch keine Waffe. Also ja, ein Panzer, da muss eine Genehmigung vorliegen von, keine Ahnung, von wem, vom Staat, von wem auch immer, der das exportieren will. Okay, beim Panzer kann ich das nachvollziehen, aber bei einer KI, bei einem Stück Software, war ich erst so, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ja jahrelang im Kontext Public Cloud Services mein Geld verdient und durfte mir natürlich sehr häufig genau solche Themen anhören, wie ja, was ist denn, wenn da einer auf dem Kabel steht und meine ganzen Daten und bla. Und ich habe das immer nur als Blödsinn weggetan, so, das passiert doch eh nicht. Und auf einmal wache ich Samstagmorgens auf, gucke auf mein Handy und sehe ganz viele Eilmeldungen. Fable 5 wurde abgeschaltet, weil sich jemand überlegt hat, das ist keine gute Idee, dass das jeder nutzt. Und auf einmal ist es doch wie so eine, also zum einen dieses Learning, das ist ja doch real, also da kann ja doch jemand abschalten, man muss gar nicht auf dem Kabel stehen, sondern es reicht einfach nur ein, weiß gar nicht, ob es jetzt ein Dekret war oder ein Gesetz, was quasi
ein Twitter-Post wurde,
der man was, ein Link, ja, genau.
Es war eine Anordnung.
Ja. Eine Anordnung, genau, so und das war krass. Also für mich war das so, boah, das war wirklich so ein Ding, wo ich sagte, okay, ich glaube, dass sich jetzt gerade viele Spielregeln ändern. Also wirklich viel, also ja, viele Spielregeln ändern. Alles, wofür ich in den letzten Jahren stand, stand auf einmal mit einem Fragezeichen. So, für mich war das unmöglich. Also ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Und dann ist es ja auch noch das Thema mit, ist es jetzt wirklich eine Waffe? Also müssen wir uns damit auseinandersetzen? China, USA, Europa? Boah, Europa irgendwie gar nichts. Ja, das wird ein Thema. So, und das beschäftigt mich seit 12 Tagen, wie du gesagt hast, sehr stark. Wir haben ja auch die letzten Tage auch viel darüber gesprochen und haben ja auch andere Sachen jetzt ausprobiert. Also wir haben jetzt auf einmal Mistral-Abo und wir haben einige Prozesse jetzt darüber ausprobiert. Da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, das endet nicht das Spiel, aber es verändern sich Regeln, es verändern sich Guidelines, es verändern sich schon in meiner Welt zumindest viele Annahmen, die für mich klar waren, die sind jetzt auf einmal anders und da kommt was auf uns zu und ich finde, und dann höre ich auch in meinem Monolog, es viel zu leise. Also ja, es war ein Aufschrei, so 3 Tage, ich höre da gar nichts mehr von. Also gefühlt interessiert es keine Sau.
Ja.
Und
Es
boah, das war ich nicht. Das ist irgendwie.
ist halt immer die Frage, wo ist der Aufschrei, ne? Also, wenn man dann stark in dem Thema drin ist, dann hat man natürlich so die Bubble, in der man dann merkt, da wird drüber gesprochen, aber außerhalb, weil es betrifft im Grunde alle. Ja, da ist es sehr, sehr leise.
Ich würde gerne mal anknüpfen an das, was du gerade meintest, Arthur. Dieses, naja, da wurden viele Gewissheiten, die du hattest, in Frage gestellt. Mir ging es ganz genauso. Wir hatten ja noch wenige Tage vorher tatsächlich einen Termin mit einem Kunden, wo es darum ging, wo hosten wir denn die Daten, die er hat. Ja, wir haben für den eine KI-Plattform gebaut. Wo hosten wir die denn? Und wir meinten, ja, nie unbedingt in der Cloud. Ja, auf jeden Fall Google. Super, funktioniert. Ja, ist toll. Der Kunde meinte, oh nee, es ist nicht so richtig souverän und ja, und da haben wir nicht so richtig Zugriff und wir haben dagegen argumentiert. Der Kunde hat sich entschieden, das auf jeden Fall lokal auf lokalen Servern auf dem eigenen Server laufen zu lassen und gesagt, ja, alles klar, verstehen wir, wir hätten es anders gemacht. Und ich stand da voll dahinter. Es ist nicht so, als hätte sich das komplett geändert um 180 Grad, aber der Fable 5 Schock hat bewiesen, dass der Kunde sowas von Recht hatte. Weil für mich ist das der Moment, an dem KI tatsächlich nicht mehr eine Technologie ist, sondern eigentlich eine Waffe und ein politisches Instrument. So, das ist für mich der Vorher-Nachher-Moment. Bis am 11. oder 12. Juni nachmittags war es eine Technologie, am Tag danach war es eine Waffe und ein politisches Instrument, was Großmächte in dem Fall die USA, mit einer, wie ich persönlich glaube, mehr als erratischen Regierung verwenden, um bestimmte Interessen durchzusetzen und das auch immer mehr proprietär verwenden und zu sagen, nee, das ist unsere Technologie und die verwenden nur wir und können die einsetzen, um unsere Vormachtstellung, wie auch immer, zu behalten. So, und das ist der Vorher-Nachher-Moment.
Ja, ich glaube auch, wenn man sich natürlich anschaut, das ist tatsächlich mehr wenn man sich mit KI-Agenten auseinandersetzt, wenn man die tatsächlich auch vollständig autark laufen lässt, dann merkt man das schon länger, denn das ist fast unmöglich. Also für die meisten Menschen rein finanziell gesehen, das tatsächlich mit den gängigen amerikanischen Modellen zu machen. Also das sind Tokenkosten, die ins Unermessliche steigen. Jetzt nimmt man, und das ist das, was dann viel ausgetauscht wird, chinesische Modelle. Und diese chinesischen Modelle haben über die letzten 6 Monate, würde ich sagen, einen solchen Boost erfahren. Nicht nur was die Nutzung angeht, beziehungsweise doch, was die Nutzung angeht, auf Basis aber der Qualität. Und sie kosten ein Zehntel vom Preis. Und bis dato, bis ja, vor einigen Monaten noch, konnte man sagen, naja gut, das funktioniert, aber der Qualitätsunterschied ist zu groß. Ja, und jetzt ist der Qualitätsunterschied auf einmal nicht mehr groß, aber der Preisunterschied ist extrem. Und das ist natürlich ein Punkt, da verstehe ich dann eine US-Regierung, wenn man tatsächlich das unterstellt, das hat diese Also diesen schweren Einfluss, ja, also da sieht man tatsächlich so eine Macht in diesen Instrumenten. Es wäre naiv zu glauben, dass nicht zum Fortentwickeln quasi der Konkurrenzmodelle passiert. Und zu dem Thema mit der Waffe, ich meine, was wir wissen ist, dass Anthropic ganz klar Fundamente für Palantir beispielsweise liefert. Ja, also das ist keine Waffe wie ein Panzer, aber das ist wahrscheinlich die mächtigere Waffe. Und das ist gerade dieses Thema mit den Zero-Day-Exploits. Das ist ein riesiger Markt, von dem auch ja viel Palantir und andere Softwarefirmen leben, die wiederum eine sehr hohe Staatsnähe haben, die da teilweise auch für die Regierungen arbeiten, für die ganzen Geheimdienste. Das heißt, da sieht man eigentlich, was für eine schwere Keule da geschwungen wird. Mhm. Ja, also da geht es nicht mehr darum, ob der einzelne User quasi jetzt ein neues Produkt erlebt, sondern parallel steht da auf der anderen Seite der Wippe. Globale Spannungen, Sicherheits-, Geheimdienste, alles. Und von dem her, das ist, glaube ich, den wenigsten Menschen bewusst. Ja? Und es hat einen Grund, warum die Regierungen, speziell eben dieser zwei Weltmächte, da so einen Fokus drauf haben und dem Ganzen auch so ein Gewicht geben.
Ich finde es spannend, dass wir haben jetzt gerade über Nationen, über Länder gesprochen. Du hast gerade nochmal eine Hierarchieebene drunter aufgemacht. Das fand ich sehr spannend und wichtig, nämlich zwischen Unternehmen. Es ist ja nicht nur das, was du das letzte Wettrennen der Großmächte genannt hast, es ist auch letztendlich das der Technologiefirmen. Und ohne da jetzt tief drauf einzugehen, weil vieles davon ist unbestätigt, ist da natürlich eine starke Gemengelage, eine politisch-wirtschaftliche, zwischen den Firmen Anthropic, die gerade vom Pentagon abgelehnt wurden, weil Anthropic gesagt hat, ihr dürft unsere Modelle nicht für autonome Waffen verwenden und ihr dürft es nicht verwenden, um, Vorsicht, US-Bürger auszuspähen. So, und dann kam OpenAI da rein. Dass es eine starke Konkurrenz gibt zwischen OpenAI und Anthropic, ist ohnehin klar. So, gleichzeitig habe ich gehört, Vorsicht, unbestätigt, dass der Tipp, dass es einen Jailbreak gegeben haben soll von Fable 5, den letztendlich dann die US-Regierung als Argument verwendet hat, dass der wohl von Amazon gekommen ist. Ja, also wie gesagt, Vorsicht unbestätigt. Es dient jetzt weniger als Beweis, sondern eher als Beweis für die These, da spielen ganz viele Interessen, auch wirtschaftliche Interessen, eine Rolle aus immer mächtiger werdenden Firmen. Auch hier, das gilt sicher im Blick zu behalten. Und das wäre vielleicht auch nochmal was für eine weitere Folge. Inwieweit wird die Macht, die großen KI-Firmen haben, inwieweit macht die das zu immer mächtigeren Akteuren, die auf Großmachtebene mitspielen können?
Ich will noch eins dazu sagen. Also, vielleicht haben wir uns auch einfach daran gewöhnt, quasi jedes Mal auf ein neues Modell, was rauskommt, direkt Zugriff zu haben. Ja, also wenn man mal guckt, die letzten 2 Jahre, 3 sind es mittlerweile, wie viele neue Modelle rauskamen. Ja, es kam immer, jetzt ist OpenAI 3.0, war, oh mein Gott, das ist eigentlich viel zu gut für die Menschheit, das dürfen die alle gar nicht. So, jetzt lachen wir darüber, was es kann. Dann kam das neue Gemini und wow, das ist 1000-mal besser. Also das Pattern zieht sich durch. Und ich glaube, wir haben uns auch einfach ein bisschen daran gewöhnt, immer so das Beste und Neueste und in 2 Monaten kommt eh wieder ein geiles neues Modell raus. Haben uns ja an diese schnelle Entwicklung gewöhnt und dass wir es kriegen. Vielleicht ist es natürlich jetzt auch sozusagen eine Zeitenwende, dass dieses Rennen so ein bisschen, ja, vielleicht zwangsweise vorbei ist. Zumindest bei den amerikanischen Modellen, ich glaube, die Chinesen werden da nicht aufhören, dass wir immer diesen Zugriff haben, quasi die ganze Bevölkerung dazu auf das krasseste, stärkste, neueste Modell, sondern dass es da vielleicht in bestimmte, ich sag mal, Branchenlösungen geht. Ja, die eine ist fürs Militär, für die Entwicklung von vielleicht großen Softwareunternehmen, für Cybersecurity-Unternehmen und so weiter. Und die Public-Varianten sind dann vielleicht ein bisschen schwächer. Ich glaube, dass das ist wiederum, oder könnte, nicht ist, aber könnte zu so einem Paradigmenwechsel führen. Das sind so Gedanken, die mir in den letzten Wochen dazu gekommen sind.
Vielleicht ist es auch tatsächlich gar kein Paradigmenwechsel selbst, sondern wir kehren wieder zurück zur alten Normalität. Was ich meine ist, stellen wir uns vor, wann, sagen wir mal, mobile Daten, das Internet, smarte Geräte tatsächlich entwickelt wurden und wann der Bruttonormalbürger Zugriff dazu erhalten hat. Ich denke, die Entwicklungen, die wir als ja, als Privatpersonen bekommen, da stehen sehr viele Pufferzonen dabei. Davor hat es das Militär, davor sind es entsprechend Sicherheitsdienste, und so weiter und so fort. Ich glaube, was tatsächlich dieses Mal anders war, und das ist das, was wir eigentlich über die letzten 12 bis 24 Monate merken, ich glaube, keiner war sich wirklich bewusst, wie schnell diese Entwicklung vonstatten geht. Wenn man sich überlegt, die ersten ChatGPT-Modelle, die für einen Aha-Moment ge gesorgt haben und wo dann plötzlich eine Verdopplung der Intelligenz alle 2 Monate da war, dann sind wir jetzt an dem Punkt, dass, glaube ich, auch klar wurde, okay, wir müssen, ob es da vielleicht vorher, ob wir überhaupt mit Fable 5 oder mit Mythos, tatsächlich das neueste Modell kennen, das bezweifle ich dann trotz allem. Aber wir kommen eigentlich wieder in das alte Paradigma, nämlich, dass man das einbremst und sagt, okay, das, was wir an speziellen sicherheitsrelevanten Ebenen benutzen, ist nicht das, was ich im Mediamarkt kaufen kann oder jetzt eben irgendwo im Internet.
Ich würde an der Stelle, ich würde gerne noch mit euch weiter über Geopolitik philosophieren, aber ich würde gerne so ein bisschen umschwenken wollen, denn wir sind ja nicht nur ein KI, wir sind vor allem ein Business-Podcast. Und stärker zu der Frage kommen, was bedeutet das jetzt für den deutschen Mittelstand? Also meine These war vorhin, es gibt ein Vorher und Nachher. Und was bedeutet das für den Mittelstand? Und ich habe mir eine Einstiegsthese für die Diskussion überlegt. Die würde ich einfach mal in den Raum stellen wollen. Also der deutsche Mittelständler, der sich zu einer KI-Transformation entscheidet, der tut 2 Dinge. Erstens, er baut sein Unternehmen um, sodass es vollständig, also vollständig, aber dass es in wesentlichen kritischen Geschäftsprozessen durch KI unterstützt wird. Ja, für was es erstmal keinen Ersatz mehr gibt. Das heißt, er macht sich abhängig von KI als Technologie. Andererseits, er investiert je nach Größe des Unternehmens 5, eher 6-stellige Summen da rein. Und meine These ist, damit, mit diesem Fable 5 Schock, ist dieses Investment nicht mehr sicher. Weil ich kann mir erstmal nicht, also ich kann mich nicht mehr hundertprozentig darauf verlassen, dass die Technologie, für die ich viel Geld ausgegeben habe, erstens und zweitens, auf die sich mein Unternehmen verlässt, dass sie läuft. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass sie in einer Stunde noch läuft. Es könnte ja jemand kommen und sie verbieten. Das ist erstmal die steile These. Wie seht ihr das?
Also eine sehr steile These. Eine
Noch
sehr,
Art von
sehr
mir gehen
steile
dieselben
These.
Gedanken im
Und
Kopf rum.
ja, ich würde da erstmal gegen ankämpfen. Also, am Ende ist das eine Public Cloud-Lösung, die hier genutzt wird. Und ja, Fable 5 ist gerade nicht verfügbar, aber alle anderen Modelle sind weiterhin verfügbar. Das heißt, es ist ja nicht aus. Wir leben ja nicht mehr in einer Post-AI-Zeit, sondern hey, das eine Modell, was rauskam, ist nicht mehr da. So. Wow. Also ja, vom politischen Aspekt gesehen her, man hat uns was weggenommen, was aber nie so richtig da war, weil, wenn wir jetzt ehrlich sind, die 3 Tage sind jetzt nicht so. Ich glaube nicht, dass viele mittelständische Unternehmen und auch keine großen und auch keine kleinen ihr gesamtes Geschäftsmodell auf Fable 5 jetzt aufgebaut haben, und mit Opus klappt das nicht. Oder mit anderen Modellen. Das glaube ich nicht. Und auf der anderen Seite ist es aber dennoch ein Risiko. Ja, so. Ich persönlich glaube auch, man muss die Architektur so aufbauen, dass du unabhängig bist von einem Modell. Ja, also deswegen halte ich auch so gar nichts, also wirklich 0,0 von diesen ganzen Diskussionen rund um, das ist aber das beste Modell und guck mal, was du damit machen kannst. Und ich zeige jetzt Unternehmen, wie man mit Claude, weiß ich nicht, alles besser macht und wegautomatisiert. Was meint er sich? Absoluter Schwachsinn. So, wer sowas erzählt, der hat eh keine Zukunft. So, da kann ich mich schon mal in Rage regen. Und auf der anderen Seite würde ich einfach sagen, wie mit jeder anderen Technologie, mach dir vorher Gedanken darum, wie du es einsetzt. Nicht was, sondern wie. Ja, bau eine vernünftige Architektur auf, wie in einem Serversystem, dass du ein Failover hast. Wenn eins nicht mehr geht, schwenkst du auf ein anderes. Und investier in vernünftige Architektur, in Ausfallsicherheit. Und Ausfallsicherheit kann ja bedeuten, naja gut, wenn das Modell nicht mehr da ist, dann nehme ich ein anderes. Wir haben es ja gerade bei einem Kunden gemacht. Der Kunde weiß das noch gar nicht. Wir haben es, glaube ich, erstmal nur für uns ausprobiert, dass wir gesagt haben, naja, der hat also einen sehr kritischen Geschäftsprozess aus meiner Sicht darüber laufen. Und das läuft heute auf Gemini. Und wir haben es jetzt ausprobiert mit einem anderen Modell, und zwar mit Mistral. So. Und Sebastian, da kannst du ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen zu den Ergebnissen. Da warst du ja viel näher dran als ich. Ich habe nur gehört, es funktioniert. Ja, es war jetzt auch irgendwie zwischen, wir haben die Lizenz gekauft oder den Zugang freigeschaltet dafür, bis hin zu, wir haben Ergebnisse Stunden, wenn überhaupt. Und die Ergebnisse sollen wohl sehr gut sein. So. Und wir sind immer noch auf einer Public-Lösung, und wir haben immer noch kein Geld für Hardware ausgegeben, für Serverkapazitäten oder sonst was, sondern wir haben einfach eine gute Architektur am Anfang hingestellt, um in der Lage zu sein, im Zweifel mit, ich sage jetzt mal überspitzt, mit 3 Klicks oder einer Kommandozeilenbefehl auf ein anderes Modell zu schwenken, und das Geschäft läuft weiter. Ja, so, also meine steile These dagegen wäre, boah, nicht so heiß essen, wie es gekocht wird, und ich glaube, auch dafür gibt es Lösungen.
Wenn ich darf, bevor du gleich auch reagierst, Nils, ich glaube, erstens, lass uns dann mal versuchen, einen Moment lang dabei zu bleiben, was bedeutet das für den Mittelstand, und lass uns im nächsten Schritt dazu übergehen, was tun wir jetzt? Weil natürlich, ich stimme dir zu, Arthur, auch ich glaube nicht, dass das Spiel endet. Es ändern sich vielleicht Regeln. Und da haben wir, glaube ich, ein paar ganz gute Ideen schon. Da, lass uns gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde nochmal kurz bei den Regeln, also was ist mit dem Spiel passiert? Und ich stimme dir völlig zu. Fable 5 selbst, ich glaube nicht, dass in der Praxis dadurch irgendwas ernsthaft passiert ist. Auch wenn jetzt ein Unternehmen dagegen geklagt hat bei der US-Regierung übrigens, weil die gemeint haben, unsere kritischen Geschäftsprozesse sind weg, weiß ich nicht, ob man, wie du sagst, in 3 Tagen sein Geschäft auf einem neuen Modell aufbaut, glaube ich nicht. Aber ich glaube, das ist einfach der Präzedenzfall. Und du
Da,
weißt eben
bevor
nicht,
Nils,
ja?
bevor du gerne nochmal reingehst, also ich will noch einen nachschießen.
Okay. Also ich ganz kurz, ich würde es einfach als Präzedenzfall sehen. Es wurde jetzt bewiesen, dass eine Regierung erstmal die Macht hat, etwas abzuschalten. Das war jetzt Fable 5. Wer sagt, dass nicht morgen die Regierung kommt und sagt, nee, KI ist eine Schlüsseltechnologie, die verwenden jetzt so eine US-Bürger, wie auch immer. Ja? So, und die Frage ist dann, kann ich mich darauf noch verlassen oder muss ich eben ernsthafte Maßnahmen ergreifen? Schon in dem Design von KI-Tech, also von KI-Technologie für mittelständische Unternehmen, um genau da dagegen zu wirken, diesem Risiko. Aber Arthur, du wolltest mal.
Ja, genau. Du hattest vorhin gesagt, was heißt denn das für den Mittelstand? Und ich würde das vielleicht ein bisschen weiter aufmachen und sagen, was heißt das für Europa? So, was heißt das für Europa? Wir sehen, China gibt Gas, hat super Modelle, Qwen, DeepSeek, wie sie alle heißen, Top-Modelle. Das sind wirklich Top-Modelle. So. Die Amerikaner haben mit Opus, beziehungsweise mit Claude, mit Anthropic, mit OpenAI und vielen anderen auch Top-Modelle. Was haben wir in Europa? Wir haben kein Top-Modell, wir haben kein Frontier-Modell, Ausrufezeichen. So, Mistral ist da, Mistral ist gut, ist okay, aber es ist kein Frontier-Modell. Ist es einfach nicht. Und auf der anderen Seite überlege ich gerade, was können wir denn als Europäer machen, was uns nach vorne bringt? Und ich würde jetzt mal behaupten, wir werden kein Frontier-Modell entwickeln. Das glaube ich nicht mehr. Dafür sind wir einfach zu weit hinten. Wir haben weder irgendwie Firmen, Unternehmen, die das Geld haben, die Power haben, die das Know-how haben, die jetzt so etwas jetzt nachziehen könnten, haben wir einfach nicht. Aus meiner Sicht ist es politisch auch nicht gewollt. Vielleicht ist es gewollt, aber man tut nichts dafür. Es gibt keine großen Investitionen in KI-Technologie. Es gibt keine Startup-Förderung oder sonst irgendwas, was nennenswert wäre, um dieses Gap aufzuholen. Und es gibt auch nicht genug Strom. Ja, nicht genug Energie, das haben wir auch nicht, ist auch leider ein Thema, aus unterschiedlichsten Gründen. Plus, wir haben auch keine Rechenkapazitäten in diesem Ausmaß. Ja, ich habe gerade heute wieder gelesen, Data Center, die geplant waren, sind schon wieder, oder die geplant sind jetzt schon wieder in Frage gestellt. und so weiter. Müssen wir das wirklich bauen? Schwarzgruppe und wie sie alle heißen, sind da alle kritisch. Und ich sage, na gut, wir werden es nicht hinbekommen mit den beiden großen Mächten, die zu unserer Rechten und zu unserer Linken sind, mitzuhalten, was die Technologie angeht. Aber, so, und jetzt komme ich zu dem Aber. Ich glaube, wir können Folgendes tun. Wir können die Besten werden, diese Technologien anzuwenden. Wir können die Besten werden, dass wir sagen, okay, wir kriegen es zwar nicht hin, diese Technologie zu entwickeln. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben Windows und macOS auch nicht entwickelt und trotzdem, also wir existieren weiterhin und sind sehr gut in unserer Industrie. Zumindest waren wir es immer sehr gut. So, was will ich sagen? Wir können Weltmeister werden im Anwenden. Wir können Weltmeister werden im, wir nutzen Technologie, die da ist. Wir trauen uns. Ja, weil wir geile Unternehmen haben, geile Unternehmer haben. Wir trauen uns, diese Technologie in unsere Prozesse einzubauen, in unser Geschäft einzubauen und dadurch wettbewerbsfähiger zu werden. Obwohl wir nicht die Rechenkapazitäten haben, obwohl wir nicht den Strom haben, den wir bräuchten, obwohl wir nicht die Frontier-Modelle haben, aber wir sind so clever, dass wir das Vorhandene nutzen, was andere für uns entwickeln und das quasi einsetzen in unsere Fertigung, in unsere Prozesse, was auch immer das sein kann. Also, da bist du viel näher dran als ich, Sebastian. In den täglichen Gesprächen, da können wir richtig gut werden. So, und was heißt das für den Mittelstand? Ey, gib Gas! Gib doch mal Gas! Trau dich doch mal was! So, da können wir richtig gut werden. Damit
Ja.
halte ich jetzt noch die Klappe, Nils. Jetzt darfst du mal ein bisschen reden.
Nee, ganz, ganz tolles Plädoyer. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Für mich, und deswegen, nee, ich würde der These auch grundsätzlich widersprechen, das würde für mich implizieren, dass wir an dem Punkt stehen, und das hatten wir in den zuvor aufgenommenen Folgen schon mal diskutiert. Sehen wir im Moment, dass ein Mittelständler, der ein hochprofitables Geschäftsmodell hat, komplett einen digitalen Zwilling binnen Wochen oder Monaten auf den Boden stampft und sein altes physisches Geschäftsmodell einfach in die Tonne tritt? Nein, an dem Punkt sind wir nicht. Ja? Da würde ich sagen, okay, Obacht, ja, also dann steckt dieses traditionelle physische Geschäftsmodell noch nicht in die Tonne, sondern machen Backup. Wir sind im Moment so, also wir stehen am Anfang dieser Riesenentwicklung. Und das ist ja der Grund, was wir auch hier eigentlich tun. Ich meine, wir reden genau darüber. Genau aus diesem Grund haben wir den Podcast gegründet. Es ist im Moment die Experimentierphase. Und wie mit jeder Experimentierphase, das war, als wir damals angefangen haben zu sagen, die ersten PCs in den Büros einzurichten. Ja, wo man gesagt hat, nein, wir können uns nicht von den Leitsordnern trennen. Das ist kostspielig. Da gehört Mut dazu, da gehören frische Ideen dazu und das machen nicht alle. Es gibt garantiert, also wenn wir allein unsere Gemeinden und unsere Behörden nehmen, die sind bis heute noch zittrig, wenn sie die Leitsordner zur Seite legen müssen. Und dennoch ist es nicht schiefgegangen. Ich glaube, dass wir, was das angeht, wenn wir mal das Beispiel hernehmen. Grundsätzlich war jeder von uns sehr waghalsig, als er sich eigentlich ein Auto gekauft hat, weil da gehen Teile kaputt. Wir sind zwangsläufig darauf angewiesen, dass jemand ein Ersatzteil baut, auch in der Zukunft, weil wenn nicht, dann ist diese Investition von 30, 50, heute 100.000 Euro nichts mehr wert. Weil wenn mir ein kritisches Teil in diesem Auto fehlt und VW hat gesagt, na, das bauen wir nicht mehr. Ja, jetzt, natürlich sind die rechtlich in irgendeiner Form dazu verpflichtet, aber was bringt's? Ja, also wir können es auf jeden Fall nicht selber herstellen. So funktioniert ja in irgendeiner Form auch unser ganzes System, unser Wirtschaften. Also wir müssen ein gewisses Vertrauen in die Zukunft bringen. Ja, gucken wir uns das an mit den Elektroautos. Gleiches Thema. Wir haben Elektroautos gekauft, da wussten wir noch nicht mal genau, wie lange die Batterie hält, wie eine Wartung aussieht. Kann man das nachher anpassen? Also, das sind immer wieder die gleichen Themen. Ich sehe nicht, und das ist nämlich für mich wieder der Link zu diesem Beispiel mit dem PKW. Entschuldigung. Ob das jetzt Anthropic ist oder OpenAI, und auch eine US-Regierung, die ja nicht nur ein Ziel verfolgt. Also, das ist nicht die alleinige Herrschaft oder die KI-Herrschaft über einen direkten Konkurrenten auf globaler Ebene, sondern die müssen und wollen Geld verdienen. Das ist der Grund, warum auch VW nicht auf die Idee kommt zu sagen, ich stelle einfach keine Bremsen mehr her. Ne? Also das ist ja eigentlich in dieses System mit eingewoben. Also man lebt auch von der Expansion, man lebt von dem Verkauf. Wenn jetzt Anthropic hergeht und baut nur noch KI-Modelle für die amerikanische Regierung, dann wird es irgendwann knapp. Ja? Selbst wenn man jetzt alle US-Bürger mit dazu nimmt. Also das sind dann einfach nicht so viele. Man lebt natürlich von dem Markt Europa. Und von dem her gibt es da für mich noch eine Trennung. Werden wir immer zu jeder Zeit in ganz kurzer Zeit das absolut neueste und leistungsstärkste Modell haben? Das spielt für mich im Business-Kontext gar nicht so sehr die Rolle. Wir haben darüber gesprochen. Das ist der Grund, warum wir darüber gesprochen haben. Macht eine saubere KI-Strategie. Seid euch bewusst, kritische, unkritische Geschäftsprozesse. Wie fange ich an? Ich muss mir bewusst sein, in welcher Entwicklungsstufe dieser Technologie ich bin. Also all das, worüber wir ja hier sprechen. Macht das nicht blindlings und schnell, schnell, zack, zack, sondern macht euch eine Strategie, nehmt euch einen Partner wie uns an die Hand, die einfach da an diesen Markt wirklich mit dem jeden Tag umgehen, Erfahrungen in unterschiedlichen Business Cases haben, damit man dann sagen kann, okay, was macht Sinn? Ja, genau das. Also ich grade nicht einfach auf irgendein neues Modell ab. Also ich wechsle nicht am Tag der Veröffentlichung auf Fable 5, nur weil es da ist. Haben wir auch gelernt. Macht im Zweifel vielleicht sogar nicht mal mehr Sinn. Aber für mich ist es sehr unrealistisch, dass Anthropic jetzt als Beispiel Sonnet abschaltet. Das hat für mich erstmal nichts miteinander zu tun. Und dann gibt es für mich die andere Perspektive und das ist tatsächlich ein Absicherungsgedanke. Ja, und der ein oder andere weiß es, wir beraten im Bereich Krypto genau aus diesem Grund, weil das untrennbar miteinander zusammenhängt. Und wenn ich dann hergehe und sage, okay, ich gehe davon aus, und das sind zentralisierte Unternehmen, ja, das war davor auch so, nur haben die jetzt natürlich eine Marktdurchdringung, eine Macht auf diesem Markt. Da wird es immer kritischer, weil das betrifft nicht mehr einen Lebensbereich, sondern das betrifft früher oder später alle. Ja, dann muss ich mir eigentlich angucken, es gibt dezentrale Netzwerke. Ja, das ist genau der Gedanke, der momentan noch sehr unter der Oberfläche beziehungsweise für einen kleinen Kreis das Thema ist, die eine KI, eine künstliche Intelligenz, die diese Macht hat, die darf nicht von wenigen Personen oder von einer kleinen Gruppe kontrolliert werden, sondern wir brauchen ein dezentrales Netzwerk, wo wir jeder einen Teil davon haben und wo niemand hinsitzt und sagt, das schalte ich ab oder schalte ich nicht ab. Wobei das für mich nichts mit dem Business Case zu tun hat, sondern das ist tatsächlich die private Absicherung, zu sagen, okay, weil sollten Anthropic auf die Idee kommen, alle Modelle abzuschalten, dann wird unser Wirtschaften sowieso nicht mehr so funktionieren, wie es davor funktioniert hat. Da sind wir schon zu weit.
Du hast jetzt gerade gesprochen viel über Risiko und über Vertrauen in es wird schon gut gehen und da wollte ich gerne mal kurz einhaken. Ich glaube auch erstmal nochmal, wirklich passiert ist nichts. Nur das Risiko ist wahrscheinlich sehr klein, dass eine komplette Abschaltung von KI oder von einer bestimmten KI-Modellfamilie passiert. Aber das Risiko ist eben plötzlich da und ich glaube, deutsche mittelständische Unternehmen, die in der KI-Transformation sind und das gerade aufsetzen, müssen jeder für sich bewerten. Das Risiko ist nicht groß, aber wenn es eintritt, macht's dann knallt's. So, und wie stark möchte ich mich darauf vorbereiten? Und genau damit würde ich gerne überleiten zu, was tun wir jetzt? Denn ich höre raus, ich glaube, wir sind uns alle einig, das Spiel endet nicht, das Spiel geht erst richtig los. Ob sich die Regeln komplett ändern, ist auch ein bisschen fraglich, aber es ändern sich mögliche Szenarien. Und auf mögliche Szenarien kann man sich vorbereiten. Ja, auf mögliche zukünftige, wie du schon meintest, Nils, mit den richtigen Partnern in der Beratung, im Design, in der Entwicklung. Ich glaube, da lässt sich ganz viel machen. Vielleicht, wenn das okay ist, würde ich ein bisschen anfangen, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir hatten ja schon Gelegenheit, Arthur, zusammen mit unserem CTO Daniel von der KMI Solution Factory, uns darauf vorzubereiten und uns Gedanken zu machen, was machen wir denn? Also ich glaube, das Erste ist, wir haben für uns gesagt, also wir fangen jetzt nicht an zu sagen, wir nutzen keine US-Modelle mehr. So, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Natürlich nutzen wir die. Das sind einfach mit die Besten, die es auf dem Markt gibt und die bringen viele Vorteile. Gleichzeitig ist es uns jetzt wichtig, dass wir unsere Kunden, dass wir das in die Beratung mit aufnehmen. Dieses Risiko, was wir jetzt hier den ganzen Podcast über benennen, auch unseren Kunden gegenüber benennen und dort eine Einschätzung vielleicht helfen abzugeben. Das tun wir? Es ist eine Möglichkeit, die ich persönlich sehr gut finde, indem wir verschiedene Use Cases, die wir entwickeln mit unseren Kunden, darauf prüfen, wie kritisch ist denn der? Was würde passieren, wenn der morgen nicht mehr da wäre? Ja, und dann kann man die einstufen in 3 oder 4 verschiedene Kategorien. Und dann gibt es vielleicht den völlig unkritischen Use Case, wenn man sagt, das ist aber doof. Ja, okay, ist doof, aber das Risiko ist auch, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Das heißt, da investieren wir jetzt nicht groß. Wenn es passiert, dann überlegen wir uns was, dann funktioniert der halt vielleicht mal ein paar Tage lang nicht. Aber je mehr sich ein Unternehmen auf einen kritischen Prozess verlässt, desto eher sollten dann aus unserer Sicht die Überlegungen losgehen. Und es gibt, glaube ich, 2 wesentliche Optionen mit vielen Untervarianten. Die eine Option ist, wir beraten unsere Kunden so, dass wir gleich sagen, okay, das ist so kritisch, wenn du ganz auf Nummer sicher gehen möchtest, nimm vielleicht nicht das US-Frontier-Modell, sondern nimm eine europäische Lösung, Mistral ist da gerade eben wahrscheinlich der einzige Kandidat, oder nutze ein lokales Modell mit allem, was da dran hängt. Das ist die eine Möglichkeit. Das heißt, ich habe von vornherein das Risiko wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, aber stark minimiert. Die andere Möglichkeit, und die finde ich persönlich in vielen Fällen fast die elegantere, ist, ja, natürlich nutzen wir die US-Modelle, die sind einfach super. Ja, die liefern die besten Ergebnisse und in Use Cases, in denen ich die besten Ergebnisse brauche, möchte ich die nutzen. Aber jetzt geht es immer um Risikominimierung. In dem Moment, wo ich meinen Use Case, meine Technologie, die ich in diesem Use Case verwende, darauf vorbereite, dass ich im Zweifel sehr schnell in der Lage sein muss, zu switchen von mir aus Gemini auf Mistral, wenn ich das vorbereite, wenn ich das, was in diesem Fall zu tun ist, vorbereite, wenn ich die Architektur so baue, dass ich das erstmal kann und wenn ich dann schon mal vielleicht Tests fahre, wie muss ich vielleicht Prompts feintunen, wenn ich ein anderes Modell verwende, wie muss ich vielleicht an der Pipeline was ändern. Wenn ich das vorbereite, dann kann ich im schlimmsten Fall, in dem etwas abgeschaltet wird, also nach Möglichkeit innerhalb von wenigen Stunden reagieren und kann das Backup-Modell aufsetzen und alles läuft weiter wie vorher. Ja, und ich glaube, das ist so die Hauptrichtung, die wir uns erstmal gegeben haben. Lasst uns das proaktiv gegenüber unseren Kunden ansprechen. Lasst uns da beraten. Je nachdem, wie die Kunden und ihre Use Cases gestrickt sind, sehen wir da verschiedene Möglichkeiten, dieses Risiko, wie groß auch immer das sein mag, so gering wie möglich zu halten und damit, meine steile These von vorhin, das Investment abzusichern und das Geschäft abzusichern. Also ich glaube ganz fest daran, dass wir als Person und wir als Europa und wir als deutscher Mittelstand sehr gute Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Aber was sagt ihr?
Da würde ich gerne was zu sagen. Also, ich glaube auch hier, es kommt immer drauf an, auf den Use Case. So, wie funktioniert so ein klassisches KI-Projekt? So, da läuft ja keiner los und sagt, hier sind 3 Millionen Euro, sieht zu, dass hier alles KI-ready wird. So, das macht ja in der Regel keiner, sondern also zumindest habe ich noch keinen entdeckt. Wenn da einer draußen ist, melde dich bitte.
Ruft uns an,
genau. Genau, wir kriegen da schon echt was Cooles hin für 3 Millionen, auch für weniger. Aber jetzt mal im Ernst. In der Regel läuft man ja los und identifiziert den Case. So, was ist der Prozess? Was ist der Use Case? Was willst du erreichen? So, dann wissen wir ja häufig noch gar nicht, geht das überhaupt genau so, wie wir das erwarten. Das heißt, wir machen einen Proof of Concept. Und dieser Proof of Concept, allein dafür kaufst du dir ja nicht für viele Tausende von Euros eine Hardware. Also kannst du machen, aber macht man in der Regel nicht, sondern man sagt, komm, wir haben eine Idee, wir bauen das jetzt schnell, wir gucken, sind unsere Erwartungen an diese Lösung, die wir haben, sind sie schlechter, sind sie vielleicht sogar noch besser? Auch das haben wir schon mal erlebt. Und das machen wir mit Public Cloud Modellen, mit frei verfüglichen Modellen, sei es ein Claude, sei es ein was weiß ich was, Gemini und Co. Und wenn wir dann sagen, okay, das funktioniert, jetzt muss das in die Produktion, dann kann man immer noch mit den Public Cloud Modellen laufen, wenn man damit happy ist. Wenn man jetzt aber das Risiko minimieren möchte und sein, ich sage jetzt mal, Investment absichern möchte, dann kann man sich natürlich überlegen, je nachdem wie viel oder wie wenig Vertrauen man in frei verfügbare Lösungen hat, zu sagen, naja gut, dann stelle ich mir halt eine dezentrale Lösung hin, was Nils vorhin sagte, und baue mir in mein eigenes Rechenzentrum, kaufe ich mir für viel Geld eine entsprechende AI-Hardware oder muss ja gar nicht mal im eigenen Rechenzentrum sein. Man kann sich auch Rechenzentren quasi da einkaufen oder bei vorhandenen Dienstleistern quasi eine KI-Infrastruktur mieten oder kaufen. So, aber eine gewisse Abhängigkeit hast du ja immer. So, das ist der eine Punkt. Aber du kannst es tun und dann quasi die Architektur, wenn man sie vorher gut gebaut hat, einfach umstellen auf ein lokales Modell. So, und dann bist du unabhängiger von den Public Providern. Läufst du dann damit besser? Weiß ich nicht. Guckt euch mal die Hardwarepreise an, wie sie in die Höhe geschossen sind. Ich habe Montag einen Termin mit einem Kunden, der jetzt doch keine Hardware mehr beschaffen wird, weil die Kosten sich verdreifacht haben. Guckt euch mal die Preise von Apple an, die haben sich gerade auch stark erhöht. Gerade jetzt gestern habe ich es gelesen, dass sich die MacBook-Preise, die iPad-Preise und alles ist nach oben gegangen, weil die Speicher so teuer sind aufgrund der ganzen KI-Themen.
Ja, und auch hier ganz kurz, wenn ich da reingrätschen darf, das Thema Apple. In ganz New York hast du für 4 Monate die Top-Modelle des MacBooks nicht mehr gekriegt, kein Mac Mini, weil darauf eben viele agentische Themen gebaut wurden. Also das ist ja wieder so ein, ja, durch KI getrieben.
Ja, es ist ein Teufelskreis und das ist aber auch nichts Neues. Ich habe vor 5 Jahren ein Thema gehabt, dass wir bei einem Bestandskunden die SAP-Hardware ändern wollten oder der Kunde wollte das, weil die schon alt war und brauchte was Stärkeres. So, der hat von Dell und HP gesagt, wir kommen in 18 Monaten, vielleicht liefern wir. Das war kurz nach Corona. Nee, das war gar nicht 5 Jahre, aber kurz nach Corona war das, oder vielleicht sogar noch mitten in Corona. Als die Lieferketten alle im Eimer waren, so, da haben wir am Ende die Lösung auf Azure gebaut. So, der Kunde war super happy, weil er jetzt eine Public-Lösung hatte, mega geil. Jetzt haben wir quasi den Weg in die andere Richtung. Alles will wieder in seine eigenen Rechtszentrum, in souveräne Rechtszentrum, was auch immer das heißt. Ich mag den Begriff überhaupt nicht. Oder ich baue mir wieder mein eigenes Zeug auf. Und das ist wie in Wellen. Ne? Das ist wie in Wellen. Und ich glaube, es gibt da auch einfach kein richtig und kein falsch. Da sollte man sich auch nicht verrückt machen lassen, sondern mach. Das ist schon mal gut. Einfach mal machen. Dabei lernen. Und wenn es dann irgendwelche Herausforderungen gibt, dann gibt es ausreichend schlaue Menschen, die dann eine Lösung für finden. So. Und damit beende ich jetzt meinen.
Vielleicht noch Nils, was siehst du, wie gehst du das an bei deiner Kundengruppe, die ja häufig kleine oder kleine Unternehmen oder Selbstständige sind und danach würde ich so langsam so ein bisschen abbinden wollen?
Also es ist tatsächlich das, was du vorher auch gesagt hast. Du hattest davor noch was anderes gesagt, was ich interessant fand, ja. Die Realität hat sich geändert. Also dadurch, dass man das jetzt abgeschalten hat. Das ist nicht im O-Ton. Ich glaube, das Interessante ist zu sagen, nein, das war schon immer die Realität. Wir sehen sie jetzt nur klar. Also das ist so wirklich enttäuscht.
Der
Ja, also
Fukushima-Moment der KI, um es
ja,
vielleicht.
wir haben uns täuschen lassen, indem man sagt, naja, das gibt es für ein Appel und ein Ei, den intelligentesten Roboter zu deiner Seite rund um die Uhr ohne Begrenzung. Sagen wir so, wenn man dieses Angebot in einem anderen Themenbereich bekommen hätte, hätte man gesagt, wo ist der Haken? Ja? So, der Haken ist jetzt einfach offensichtlich geworden. Von dem her, ich habe das in den Gesprächen zuvor auch nicht konkret thematisiert, sondern das ist immer so ein Thema, das mitschwingt, weil das für mich oft so auch eine konkrete Angst ist. Ne? Also ich verlasse mich jetzt auf KI und dann bin ich verlassen, wenn die nicht tut. Da ging es jetzt niemandem drum, dass der geopolitisch verstanden hätte, dass das KI-Rennen dazu führt, dass der Zugriff nicht gewährt wird, sondern das war schon das bloße Loslassen. Im Moment ist die Intelligenz bei mir oder bei meinen Mitarbeitern oder wo auch immer, aber dann ist die ja nicht mehr da. Ja? Von dem her ist die Angst, war die für mich eigentlich davor auch schon da, zu sagen, okay, welche Backup-Strategien haben wir? Das war das Thema, deswegen ist mir das vorher eingefallen, wo wir gesprochen haben, was tue ich, wenn ich jetzt plötzlich ein Update kriege? Ja? Also eigentlich das, was wir in die Zukunft getan haben, ja, müsste man dann eigentlich wieder rückwärts tun. Von dem her, das sind meistens nicht so große Prozesse, dass man sagt, okay, wir bauen da jetzt 2, 3 Backup-Strategien von vornherein ein. Aber man merkt auch, es braucht einen Plan. Deswegen habe ich das vorher gesagt, ja, zu sagen, man muss sich einfach bewusst sein, was würde der Ausfall von so einem Prozess tatsächlich bedeuten? Ja? Ist der danach überhaupt nicht mehr existent? Der funktioniert gar nicht mehr. Also wirklich das, was wir an Leistung unseren Kunden gegenüber bringen, ist einfach nicht mehr möglich. Ja? Oder läuft es dann eigentlich wie zuvor? Nicht so effizient, wie es war, aber es läuft noch. Und das sind so Punkte, die müssen wir einordnen. Und die ordnen wir eigentlich davor auch schon ein. Ja, und dann ist es, ich glaube, ich sehe das dann, sagen wir mal, finanzwirtschaftlich, Chance und Risiko. Ja? Das Risiko ist da. Und das ist immer da bei allem, was wir tun. Und das Risiko ist zum Beispiel ein Ausfall. Und das kann ich in irgendeiner Form begrenzen. Ja? Also ich kann da entscheiden, genau das, baue ich einen kompletten digitalen Zwilling. Und wenn die eine Modellfamilie nicht mehr da ist, dann ist mein Unternehmen am nächsten Tag einfach nicht mehr funktionsfähig. Oder sage ich, okay, ich nehme die Prozesse, wo ich weiß, alles klar, wir haben einen Backup-Plan, wir haben, wenn die kritischer werden, auf jeden Fall ein anderes Modell in der Hinterhand, wo man wissen, läuft nicht, also das ist nicht der gleiche Trade sozusagen für uns. Das Ding ist, bevor sich jemand da jetzt sicher fühlt oder bestätigt fühlt, zu sagen, deswegen fange ich gar nicht erst an. Ja? Und das ist für mich nämlich das, was oft im Finanzwirtschaftlichen unterschätzt wird, die Chance. Wenn ich heute nicht anfange und gehe das Risiko nie ein, es gibt, und für mich ist das die höhere Wahrscheinlichkeit, aber das muss jeder für sich bewerten, es gibt für mich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir mit KI in einer Geschwindigkeit weitermachen, dass eine Marktdurchdringung erreicht in kürzester Zeit, die die Menschheit so noch nicht gesehen hat. Und dann ist die Chance, einer der Ersten zu sein, der Erfahrungen sammelt. Nicht der von heute auf morgen alles hinschmeißt und alles ändert, aber der Erfahrungen sammelt und weiß, das ist genau das. Wir gucken schon heute, 2 Jahre später zurück und sagen, wisst ihr noch, wie das war mit ChatGPT-3? Das ist Erfahrung. Ja, ich kann plötzlich Dinge in den Kontext setzen und einordnen. Und das sollten, glaube ich, Unternehmen tun. Das ist das, wofür wir ja plädieren. Nicht vergesst jede Art von Vorsicht und geht mit dem Kopf voraus durch die Wand, sondern fangt an. Wenn das der Markt der Zukunft wird, dann werden die Unternehmen, die heute sinnvoll ihre ersten Schritte machen, einen solchen Vorsprung haben, dass dieses Risiko mehr als gerechtfertigt ist. Ja?
Darf ich
Und dann
das
ist
einmal
die Chance.
unterstützen?
Gerne.
Also, das sagst jetzt du als Dienstleister, der davon lebt. Ne? Ich sag das auch. Aber, und warum will ich das unterstützen? Genau das hat ein sehr geschätzter, also ich schätze alle unsere Kunden, ein sehr geschätzter Kunde von uns auch gesagt. Er meint, ihr baut jetzt für uns eine Sondereinzelfertigung. So, das, was ihr gerade für uns baut, ist ja komplett, also das gab es noch nicht. Wir haben zwar schon einige Tools, die das versprechen, aber alles nicht funktioniert. Das, was ihr jetzt baut, das funktioniert und ist echt cool. So in einer Zukunft, das kann in Wochen, in Monaten, in Jahren sein, wird es ein Standardprodukt geben, wo ich es für ein paar Euro wahrscheinlich kaufen kann. Ja, das wird so sein. Das wird so sein. Aber wenn ich mir ein Standardtool kaufe, dann habe ich ein Standardtool und ich muss mich da reinquetschen und so weiter. Und ich habe ja nichts gelernt. Ja, also mir überhaupt die Frage zu stellen, kann man das mit einem Standard tun oder wie kann ich damit umgehen, diese Frage zu stellen, die kommt ja nur, indem ich mich damit auseinandersetze. Und genau das tut dieser Kunde. Der setzt sich mit all seinen Möglichkeiten, die er quasi frei zur Verfügung hat, aktuell mit dem Thema KI auseinander und sagt, und der hat gar nichts damit zu tun. Der ist nicht mal in der IT-Branche. Das ist ganz weit weg davon. Und er sagt, nee, also ich mache das trotzdem weiter, weil ich setze mich damit auseinander, ich lerne daraus, meine Mannschaft lernt daraus, meine Geschäftsführer lernen daraus, meine Mitarbeiter lernen daraus. Und wenn das dann anders kommt, ja, dann bin ich ja schon den nächsten Schritt. Ja, wenn irgendwann meine Mitbewerber nachziehen und die Standardsoftware kaufen oder sich auch eine Sondereinzelfertigung dafür bauen, ja, aber dann bin ich ja schon viel weiter. Da bin ich ja schon viel cleverer und habe schon eine andere Idee und kann schon den nächsten Schritt reinmachen und den nächsten Gang einsetzen und wieder mit durchdrehenden Reifen in Richtung Erfolg fahren. Und das finde ich geil. Ne? Also, dass es nicht von uns kommt, von denen, die davon leben, sondern wirklich von Kunden. Das ist schon stark und Shoutout geht raus. Wenn du das hörst, weißt du, wer gemeint ist.
Aber das ist doch schön. Also wir haben gesagt, Chancen nutzen, clever sein und auf jeden Fall anfangen oder weitermachen. Das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlussfazit. Also für dieses Thema. Wir haben drüber gesprochen, was ist der Fable 5-Schock, den wir so genannt haben? Was ist eigentlich passiert? Wie ordnen wir das ein? Geopolitisch, also dieser Schritt, KI ist jetzt plötzlich ein mindestens geopolitisches Instrument oder eine Waffe. Wir haben drüber gesprochen, was bedeutet das für Europa? Was bedeutet das für mittelständische Unternehmen? Ich glaube, wir haben festgestellt in der Diskussion, es ist noch gar nicht so ganz klar, was es wohl bedeutet ist, dass da ein Risiko plötzlich mindestens sichtbar wird. Das fand ich sehr gut, wie du sagtest, Nils, was sicher immer schon da war, was aber jetzt nochmal vor Augen geführt wird. Ein Risiko, was als Präzedenzfall dienen kann, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit relativ gering ist. Und nicht nur das, wir haben auch drüber gesprochen, welche Möglichkeiten hat man denn jetzt? Entweder bei der Einführung von KI-Prozessen, von KI-Transformationen oder auch wenn man das schon hat, welche Möglichkeiten hat man, dieses ohnehin schon nicht sehr große Risiko weiter einzudämmen? Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und nichts davon, ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall sehr einig, sollte uns daran hindern, weiter an dem, also im KI-Zug mitzufahren und zwar ganz vorne mit dabei zu sein. Und wie du sagst, Arthur, wenn auch nicht in dem Entwickeln der Technologie, aber im Verwenden der Technologie ganz vorne mit dabei zu sein. Da KI ist ja nicht nur was kritisch ist und politisch und ohnehin gefährlich, sondern KI macht ja auch einfach Spaß, ja. So, das ist faszinierend. Deswegen mit der Bitte um eine kurze Antwort, die übliche Aussteigerfrage. Was habt ihr denn so in den letzten Tagen oder Wochen mit KI erlebt, was euch besonders beeindruckt oder belustigt hat?
Ich habe tatsächlich festgestellt, und das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, aber da merkt man vielleicht dazu sagen, ist man einer der Ersten oder dann der Zweite, der Dritte, der Vierte. Ich habe verschiedene Freunde von mir, die das seit längerem mitkriegen, was ich im KI-Bereich mache und was wir da tun und mit Unternehmen. Und die haben das für sich privat angefangen zu nutzen. Und ich stelle das immer wieder fest, und das ist mir da eigentlich so wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, so als mehr als Warnung, ja, was so passiert, wenn man, und da sage ich jetzt mal nicht die einfache ChatGPT-Nutzung, ja, also einfach so ein lockeres Gespräch und zwei, drei Fakten, sondern wenn man anfängt, sich tatsächlich mit Agenten auseinanderzusetzen, vielleicht mit Vibe-Coding und, so den nächsten Schritt tiefer gehen, wo ich feststelle, ein enormes Suchtpotenzial. Tatsächlich durch die Bank weg. Alle Freunde, Bekannte, die damit angefangen haben, die in immer den gleichen Zyklus verfallen. Also
es jetzt ist, wollte ich was hören, was Spaß macht. Du sprichst von Sucht.
Nein. Es ist, sag mal, für mich war es humoristisch, ja. Weil das tatsächlich etwas ist, dass ich nachts um 11, 12, 2 tatsächlich Nachrichten bekomme, dass die Jungs und Mädels so begeistert sind und einen Aufwachmoment für sich haben, dass sie aber erstmal die ersten Wochen knapp 12 Stunden gefühlt, ja, außerhalb von ihrer vom Arbeiten, von dem, was sie sonst zu tun, eigentlich nur mit irgendeiner KI verbringen, unglaubliche Dinge schaffen und es gar nicht merken. Also wo man merkt, es ist ein unglaublich spannendes Thema, ein tolles Thema. Und ich merke, für mich kommt mittlerweile der Standardhinweis eigentlich immer zu sagen, Achtung. Ja? Und es fällt nach Wochen dann auf, zu sagen, oh Gott, du hast recht. Ja? Also war für mich wieder einfach eine Erkenntnis zu dem, was wir hier tun, zu sagen, KI kann unglaublich viel. Aber wenn du einfach nur deine gesamte Lebenszeit da reinsteckst, ja, das ist ähnlich wie Social Media, das nimmt dich gefangen und du hast einen unglaublichen Output, aber nicht unbedingt einen Einfluss, ja, also das ist nicht unbedingt wertschöpfend. Von dem her, das war sehr lustig, weil mir das so bewusst worden ist, weil es einer war, dann waren es 5, dann waren es 10, also es ist so diese Wiederholung, wo ich dachte, das ist interessant, ja, ging mir am Anfang ganz genauso. Man kommt da schwer wieder raus.
Sehr schön. Hast du was Spaß macht, Arthur?
Ja, ich habe was Spaß gemacht, wobei das nur indirekt mit KI zu tun hat. Also ich habe jetzt nichts Weltbewegendes mit KI neu erstellt, aber wir waren ja letzte Woche auf einem Kundenevent eingeladen, wo wir der gesamten Mannschaft des Kunden oder fast der gesamten Mannschaft des Kunden die neuen Möglichkeiten, die wir gerade für sie entwickelt haben, vorgestellt haben. Und was mich so wirklich, ja, wirklich happy gemacht hat, ist diese Resonanz von den Mitarbeitern, ja, diese pure Freude zu sehen, boah, das können wir jetzt, das ist ja geil, dazu sind wir jetzt in der Lage, Boah, und die waren so happy für dieses Unternehmen zu arbeiten. Du warst ja auch in einigen Gesprächen dabei, Sebastian, wo sie hießen, boah, wir haben auch echt eine schwere Zeit gerade und wirtschaftlich und wir haben ein paar Tool-Probleme, IT-Probleme gehabt. Aber das, boah, das ist der Hammer. Das ist so cool. Wir freuen uns da extrem drauf und wir haben so positive Resonanz bekommen. Und mich macht's quasi noch mehr happy zu sehen, wie die Leute quasi diese Vorfreude auf diese Möglichkeiten bekommen und was das auch quasi als Arbeitgeber, ja, quasi ausmacht, wenn du in so neue Technologie investierst und da reingehst und dann vor deiner Mannschaft solche Themen präsentierst und du denen zeigst, hey, guck mal, wir sind besser als der Wettbewerb, weil wir haben frühzeitig erkannt, dass das ein Tool ist es nicht, aber etwas ist, womit wir mehr Geschäft machen können, womit wir besser werden als unser Wettbewerb. Und die Mannschaft das auch noch trägt, das war brillant. Also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch, das war super. Also auch zu sehen, wie sich die Mitarbeiter des Kunden haben begeistern lassen. Also es war wirklich nicht, oh Mensch, das ist gut. Das war echt teilweise wirklich eine Begeisterung. Das war toll, das fand ich auch. Mein letzter Moment ist also so, ist dieses parallele Arbeiten mit drei verschiedenen Modellen oder Anbietern. Also ich meine, ich selbst habe schon seit Jahren einen privaten ChatGPT-Account, den ich immer noch nutze, nebenbei auch teilweise für berufliches, für bestimmte Dinge. So, wir bei Kami haben ja alle eine Claude-Lizenz, arbeiten damit, sind große Fans. Und was ich schon lange wollte und probieren wollte, was aber jetzt tatsächlich nach dem Fable 5 Shock passiert ist, ist, ich habe jetzt noch eine Mistral-Lizenz, was übrigens echt richtig gut ist. Also ich muss mal ganz kurz so Lanze für Mistral brechen, die sind, also jetzt mal rein von der Modellqualität her, aus meiner Sicht sehr viel besser als ihr Ruf und auch am Produkt. Da ist sehr viel passiert. So, und was ich jetzt eben gerade mache, ich hab bezahlte Lizenzen für drei KI-Firmen oder drei KI-Modellfamilien, sage ich mal, und ich habe drei Bildschirme vor mir. Und es gibt Momente, da ist auf jedem dieser Bildschirme eine dieser KIs offen und jeder tut was anderes. Und während man beim einen wartet, dass der jetzt mal was macht, ja, und da fertig wird und eine tiefe Recherche macht, sind die anderen beiden schon woanders. Und es fühlt sich einfach unfassbar mächtig an. Und es fühlt sich dann auch mächtig an, durch zwei davon Artefakte erstellen zu lassen, die man dann als Knowledge Base oder als Input wieder dem dritten gibt. So, das ist super. Und wenn es mir besonders wichtig ist, zum Beispiel gerade bei einer Vorbereitung auf ein Kundengespräch kürzlich, stelle ich dieselben Prompts an zwei Modelle und mache mit dem dritten die Synthese aus dem Output von beiden. Ja, und das fühlt sich einfach unfassbar toll und mächtig an. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das macht echt großen Spaß, auch das zu vergleichen, wie die Ergebnisse sind. Ist wirklich toll. Und bisher ist mein Eindruck, Mistral muss ich nicht verstecken. Aber jetzt hatten wir heute eine sehr lange Folge, auch eine bisschen ungewöhnliche Folge, weil wir uns weniger direkt über KI als Business-Anwendung befasst haben, sondern eher mit einem politischen Thema, mit einem Risikothema. Ich hoffe, unsere Hörer haben trotzdem was mitgenommen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, wieder mit euch. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut.
Gleichfalls.
Freuen wir uns auch. Ciao.
Tschüss.
Ja.